Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Die Hochzeit in Kana. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen: Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte: Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn.
Weiß er überhaupt, wie spät es ist?
Was?
Jesus, weiß er, wie spät es ist?
Keine Ahnung. Wie lange predigt er schon?
3 Tage.
Jemand sollte mit ihm reden.
Stimmt, jemand sollte mit ihm reden.
Ich denke, jemand sollte mit ihm reden.
Also ich werde das nicht sein.
Ich auch nicht.
Ich ganz bestimmt nicht.
Ich werde es auf gar keinen Fall tun. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, er versteht gar nicht unsere Sprache. Wenn ich da jetzt wieder hochgehe und er fängt mit seinen Präambeln an, ich kapiere es nicht. Ich bin völlig verwirrt.
Parabeln, Andreas. Es sind Gleichnisse. Man nennt sie Gleichnisse.
Wie dem auch sei. Sie ergeben keinen Sinn. Ein gutes Maß, gedrückt und aufgerüttelt, das überläuft über das Senfkorn mit dem Sauerteig der Pharisäer. Was soll das heißen, der Sauerteig der Pharisäer?
Keine Ahnung. Weißt du, was mich am meisten ärgert? Wenn man seinen Zahlen anfängt. Du weißt doch, ich kann mit Zahlen nicht so umgehen. Ich habe ein kleines Problem mit Zahlen. Und ich glaube, er weiß das ganz genau. Er sieht mich an, als müsste ich Bescheid wissen. Hey, Petrus, 144!
Oder wenn er zeichnet. Weißt du,
ja.
Jemand stellt eine tolle Frage und alle beugen sich gespannt vor, um seine Antwort zu hören. Und er kniet sich hin und kritzelt im Dreck. Das ist so peinlich. Manchmal möchte ich nichts lieber machen, als heimlich zu verwischen.
Also gut, diesmal werde ich mit ihm reden. Aber beim nächsten Mal bist du dran.
Abgemacht. Fischeranschlag?
Fischeranschlag. Du, Jesus, können wir kurz mit dir sprechen? Nein, es wird nicht lange dauern, da kannst du sofort weitermachen. Es geht um Folgendes, weißt du, die Menschen sind den ganzen Tag hier. Es ist Abendbrotzeit und wir denken, du solltest sie vielleicht nach Hause schicken, damit sie was essen können. Wie bitte?
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, wir sollen ihnen was zu essen geben.
Richtig. Wir.
Ja.
Das sind über 5000 Leute. Wo sollen wir denn für so viele Leute zu essen herbekommen? Und was?
Und was, Herr? Wir sollen was suchen? Wir sollen etwas suchen?
Was soll das heißen?
Ich denke, das heißt, wir sollen etwas suchen.
Bist du dir sicher? Ich meine nicht, dass das wieder eine Präambel ist, die wir nicht verstehen.
Nein, nein. Gleichnisse sagt er in einem anderen Tonfall.
Also gut, wir sollen was suchen. Ich hab nichts.
Nimm den Korb. Du gehst hier lang, ich geh da lang. Bist du noch etwas Essbarem? Etwas zum Essen?
Hat jemand was zu essen?
Hat jemand was, was er mit anderen teilen möchte?
Irgendetwas?
Essbares. Was zum Essen?
Was für eine spendierfreudige Gruppe. Irgendjemand was zu essen?
Beiträge, hallo, was zum Essen?
Ah, super.
Danke, danke. Und wie ist es gelaufen?
Oh, nicht schlecht. Und bei dir?
Oh, gleiches Ergebnis.
Oh, hier kommt noch ein verspäteter Beitrag. Danke.
Nun, hübsch sind sie ja, die Körbe, aber viel ist das nicht. Ja. Was? Ja, wir haben alles eingesammelt, was essbar ist. Was das ist? Brot, Fisch, Karotten.
Ein Lolli.
Wir sollen dein Gebet sprechen. Ja, das sollten wir wirklich.
Amen. Amen.
Oh, wir sollen es jetzt verteilen.
Alles?
Nein, ich fand das auch nicht witzig. Tut mir leid. Ja, ja, ja. Wir sollen eine Reihe bilden. Er wird das Brot brechen und wir sollen es verteilen.
Das wird nicht lange dauern.
Nein. Hey, Andreas, wir haben Brot.
Oh, wir haben Brot.
Andreas, wir haben Fisch.
Wir haben Fisch.
Mach weiter.
Ja, stopp. Petrus, sagt Jesus, dass die Leute abgefüllt sind.
Ich glaube, so kann ich das nicht sagen.
Aber sieh doch, jeder hat was.
Herr, wir sind fertig. Wir sollen die Körbe einsammeln.
Ich werde gar nicht
erst. Ich auch nicht. Reste.
Hat jemand, was er uns zurückgeben kann?
Wer hat Reste? Alles, was nicht in eurem Mund war, zurück in den Korb.
Wir haben da noch eine hungrige Gruppe zu speisen.
Reste, bitte Reste zurückgeben.
Noch Reste.
Kaugummi?
Super.
Reste? Ah ja, okay.
Ich glaube, für die nächsten 2 Tage haben wir ausgesorgt.
Fertig, Herr. Wie viele Körbe es noch sind? Oh gut, Zahlen. 11.
12.
Was?
Es sind 3 Reihen A4 Körbe, also 12. Du kannst doch multiplizieren.
12. Oh gut, es sind 12. Was das bedeutet?
Oh. Warum kann 12 nicht einfach mal 12 sein?
Muss denn bei diesem Mann alles eine Lektion ausarten?
Also gut, pass auf. Es sind 12 Körbe.
Ja.
Wir sind auch 12.
Ja.
Und es gibt 12 Stämme.
Ja.
Du sagst es.
Jesus, versuch's mal damit. Wir haben 12 Körbe. Es sind 12 Stämme Israels und wir sind auch 12. Wie, was das bedeutet? Oh. Was glaubt ihr eigentlich, woher wir diese Antworten haben?
Also ich fand das gut.
Ich auch.
Lass uns nachdenken.
Ja, lass uns überlegen. Wir wissen es nicht. Wir sollen in das Boot steigen.
Kommst du mit?
Du holst uns ein.
Hat er sein eigenes Boot?
Steig einfach in das Boot.
Warum machen wir das?
Keine Ahnung, ich mache nur, was er mir sagt.
Also gut. Fertig?
Fertig.
Das Stück haben wir schon mal gespielt, aber das ist so gut, dass man das 2-mal schauen kann. Vielleicht habt ihr euch eben gefragt, warum da so unvermittelt ein Text aus der Bibel vorgelesen wurde von Marika. Wir hangeln uns in diesen 12 Wochen, eine ist schon rum, jetzt kommt die zweite Predigt in dieser Predigtreihe mit 7 Einheiten sozusagen. Habe ich 12 gerade gesagt? In diesen 7 Zahlen. In diesen 7 Wochen hangeln wir uns durchs Johannesevangelium, schauen uns verschiedene Abschnitte an. Einige lesen wir einfach nur vor und über andere predigen wir. Aber so bekommt ihr sozusagen so einen Überblick über das, was Johannes aufgeschrieben hat über das Leben von Jesus. Jetzt habt ihr 2 Wunder, Geschichten sozusagen mitbekommen. Eine gehört, eine gesehen. Die zweite lehnt sich an den Originaltext an. Ein bisschen was war dazu gedichtet. Diese 2 Wunder haben eine Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit besteht eigentlich darin, dass sie relativ überflüssig sind oder waren. Man könnte sagen, die Probleme, die diese Leute da hatten, die diese Wunder brauchten, also dieses Hochzeitspaar, dem der Wein ausging, und die Leute, die hier Hunger haben, diese Probleme sind nicht gerade wirklich Notlagen zu nennen. Also auf einer Hochzeit geht Wein zu früh aus. Das ist doof, das ist fehlkalkuliert, das ist ein bisschen unschön und peinlich, sollte auch nicht passieren, aber die beiden wären bestimmt auch so glücklich geworden, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht immer ist eine Hochzeit, die ein bisschen früher endet, für das Hochzeitspaar so dramatisch schlimm. Und dann die Leute, die irgendwie vergessen haben, Proviant mitzunehmen, weil vielleicht die Predigt Überlänge bekommen hatten. Okay, das ist auch nicht eine richtige Notlage. Die wären nicht verhungert, die Guten. Maximal wären sie ein bisschen verärgert gewesen über den fehlenden Catering-Service bei religiösen Großveranstaltungen der damaligen Zeit. Und vielleicht hätten sie ein bisschen knurrenden Magen gehabt auf dem Nachhauseweg, hätten spät abends noch die Feuerstelle wieder irgendwie anfeuern müssen, was weiß ich. Verhungert wäre wohl keiner. Also zwei Wunder, sage ich mal so, die sich Jesus hätte sparen können, finde ich. Niemand wurde gerettet, niemand wurde geheilt. Jesus tut eigentlich nicht mehr, als Leute mit Lebensmitteln versorgen, Wein und Brot, eine Runde spendieren. Jesus hebt ein bisschen die Lebensqualität. Mehr tut er eigentlich nicht in diesen beiden Wundern. Diese beiden Wunder sind eigentlich ein guter Anlass, um mal einen Moment darüber nachzudenken. Warum tat er das eigentlich? Warum geschehen Wunder? Das Erste, was man denkt, wenn man sich die Frage stellt, warum geschehen Wunder? Man denkt, weil Gott ein großes Herz hat. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen, die krank sind, die ausgestoßen sind, die hungrig sind eben, die in Trauer leben, die irgendwie Leid erfahren. Er hat Mitleid und deshalb hilft er, wo er kann. Aus Erbarmen. Also er heilt, weil er nicht möchte, dass Menschen krank sind. Er weckt Tote auf, weil er nicht möchte, dass Eltern um ihre Kinder trauern oder Kinder um ihre Eltern. Er stillt einen Sturm, weil er nicht will, dass seine Freunde absaufen. Er vermehrt Brot, weil er nicht will, dass Leute Hunger haben. So. Ein bisschen stimmt das auch. Gott hat ein großes Herz. Und es ist oft in der Bibel vom Erbarmen Jesu die Rede. Aber wenn wir uns fragen, warum tat Jesus Wunder, dann ist das zu kurz gegriffen. Warum tat Jesus Wunder? All diese Menschen, denen Jesus damals geholfen hat, wurden später im Laufe ihres Lebens, also die er zum Beispiel geheilt hat, wurden später im Laufe ihres Lebens wieder krank. Wahrscheinlich. Zumindest habe ich das recherchiert und es ist auffällig, keiner mehr lebt von diesen Leuten. Irgendetwas hat sie dann doch das Leben gekostet, wenn es einfach nur Altersschwäche war. Einige seiner Freunde sind zwar nicht in einem Sturm umgekommen, aber auf andere nicht natürliche Weise später. Oder diese satten 5000, die hatten einen Tag später schon wieder Hunger. Also Wunder geschehen nicht vorrangig deshalb, damit Menschen geholfen wird, denn die Hilfe ist nur punktuell. Jesus hat gesagt, Wunder sind Zeichen. Sie geschehen, damit ihr aufmerksam auf etwas werdet, auf jemanden. Wunder sind Zeichen, sie sollen helfen zu glauben. Sie sollen helfen, etwas zu finden. Etwas, was viel, viel wichtiger ist, als das, was das Wunder bewirkt. Gesundheit oder Sattheit oder irgendwie Sicherheit in einem Sturm oder was immer. So, und jetzt sind wir bei dem Text, um den es heute geht, über den ich predige. Und wir machen das ja so, dass wir wirklich den Text durchlesen. Und es ist heute auch nicht ein ganz kurzer. Deswegen werden wir aber auch nicht uns um jedes Wort und jeden Satz so lange drehen. Diese Begebenheit, die ich gleich vorlese, die spielt an dem Tag nach diesem Tag. An dem Tag nach dem Wunder mit den 5000. Und da ist nämlich genau das passiert, was ich eben angedeutet habe. Die Leute haben schon wieder Hunger. Und sie wären durchaus bereit wieder für ein kleines Wunder. Und ihr habt das ja eben mitgekriegt, ne? Jesus schickt seine Jünger da mit dem Boot weg, er selber bleibt irgendwie zurück. Und jetzt lese ich mal Johannes 6, ab Vers 22, die ersten Verse nur. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn abgefahren waren. Es legten aber andere Boote, die von Tiberias kamen, nahe bei dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen. Seht ihr, hier steht, dass der Herr das Dankgebet gesprochen hat, also ein bisschen anders als eben, ne? Gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kapharnaum und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Das ist sozusagen die Vorgeschichte zu dem, worum es gleich geht. Sie haben ihn also tatsächlich wieder. Sie wüssten gerne, wann und vor allem, glaube ich, wie Jesus hierher gekommen ist, ohne Boot. War da wieder ein Wunder oder war tatsächlich so? Jesus geht aber null darauf ein. Jetzt muss man fast Achtung sagen, bevor man den nächsten Satz liest, weil dieser nächste Satz ein Beispiel dafür ist, wie unangenehm schnell Jesus manchmal nicht um den heißen Brei herumredet, sondern direkt beim Kern ist. Beim Kern dessen, weswegen die Leute ihn doch eigentlich suchen. Ich lese weiter. Jesus antwortete, und den Vers sehen wir jetzt, glaube ich, hier oben gleich. Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Er meint sich damit. Denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Dieser Satz hier bringt eigentlich auf den Punkt, was ich eben habe versucht zu erklären. Ihr habt mein Wunder nicht als Zeichen verstanden. Ihr denkt, es ging um die Wunder, aber es geht um etwas viel Tieferes. Sucht danach. Kurzer Merksatz für uns. Jesus reagiert relativ genervt, wenn Menschen ihn nur deshalb gut finden, wegen dem, was er kann. Jesus reagiert relativ genervt, wenn Menschen ihn nur deswegen suchen, weil sie irgendetwas von ihm wollen. Denn das ist nicht das, worum es geht. Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt und jetzt wissen wollt, hey, wofür steht dieses Zeichen? Was ist da mehr dahinter bei dir? Ihr sucht mich einfach nur, weil ihr es cool fandet, satt zu werden und ihr hättet heute wieder Lust, satt zu werden, ohne einkaufen zu gehen oder selber Brot zu backen oder was immer. Man könnte sagen, was erwartet ihr Menschen eigentlich von Gott? Erwartet ihr wirklich, dass ein Leben mit Gott eins ist, wo man eine gratis Zauberbrot-Backmaschine zu Hause hat und das Leben einfacher ist? Das Leben angenehmer wird, weil jetzt hat man ja göttliche Hilfe irgendwie bei sich. Erwartet ihr das von einem Leben mit Gott? Leute, versteht ihr denn nicht, dass es gestern nicht um Brot ging? Gestern ging es darum, dass ihr Hunger bekommt. Hunger nach etwas anderem. Etwas, was viel, viel wichtiger und existenzieller ist als satt werden oder jetzt mal übertragen, Probleme im Leben gelöst bekommen. Also er sagt, bemüht euch um wirkliche Nahrung, bemüht euch um etwas, was ewig ist, bemüht euch, und ich könnte es euch geben. Ich könnte es euch geben. So, wie ist es bei dir? Ich frage mal so provokant, was suchst du hier eigentlich? Was suche ich eigentlich hier? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du von Gott eigentlich erwartest? Vielleicht hast du Gott mal erlebt und das hat dir gut getan und du hoffst es wieder zu erleben. Nochmal, bitte. Oder willst du eigentlich schon mehr als nur so ein bisschen religiöser Zauber über dem eigenen Leben? So. Willst du mehr, weil das, was du erlebt hast, weil du das als Zeichen verstanden hast für etwas, was da ist, was es zu suchen und zu finden gibt? Als Zeichen, also wie so ein kleiner Schubser, der dir sagt, hey, hör noch nicht auf zu suchen. Such noch weiter. Bist du deswegen hier? Das wäre gut. Weil Jesus sagt hier, hey, es geht doch um was anderes als um das. Okay, ich lese jetzt mal weiter. Und ich habe mir vorgenommen, um endlich dieses Flipchart mal wieder in Gebrauch zu kriegen. Oh, ich muss hier nach hinten eher. Dieses Gespräch grafisch darzustellen. Weil, ich habe letztes Mal gesagt, der Stil von Johannes, der ist so ein bisschen typisch orientalisch kreisend. Ja, also um einen und denselben Gedanken mehrmals kreisen. Und als Leser denkst du relativ schnell, ja, ich habe es kapiert. Er sagt es nochmal und nochmal, aber jedes Mal wird der Gedanke ein bisschen tiefer. Und ich habe gedacht, ich kann das ja mal versuchen aufzumalen, denn im nächsten Gespräch kann man das sehen. Also, ich male mal hier Kreise, so eine Art Schnecke. Übrigens, die weiter hinten sitzen, die haben eigentlich überhaupt nichts davon jetzt hier gerade, weil das Flipchart ziemlich klein ist und vor allem, weil ich gleich da drauf schreibe. Also sagen wir mal, das wäre so das Gespräch, der Gesprächsverlauf. Und jetzt male ich hier noch so ein X drauf, weil wir ja in der City Church sind, ne? Also, das soll jetzt so sein, dass diese Abschnitte, die hier entstehen, immer die Menschen sind und das hier ist Jesus, was er sagt. Das seht ihr gleich. Muss man gleich, glaube ich, verstehen. Ich glaube, ich mache mal diese Stifte hier auf und die anderen weg. Mit diesen Stiften habe ich hier schon mal gemalt, danach bin ich immer ganz voll. Mal gucken, ob das heute besser geht. Okay. Man wird hier sehen, wie zwei Welten, also diese Welt, die die Menschen mitbringen und diese Welt, in der Jesus denkt, wie die aufeinander prallen und wie sie fast aneinander vorbeireden. Also die Menschen kommen da mit ihrer Erwartung und reden auch von ihrer Erwartung, irgendwie ein schnelles religiöses Erlebnis zu haben vielleicht, spirituelles Erlebnis zu haben. Und Jesus, der von was ganz anderem redet. Und sie reden knapp aneinander vorbei und gegen Ende des Gesprächs, oder nee, es ist die Mitte des Gesprächs, kapieren die Leute irgendwann, boah, der redet von was ganz anderem. Und dann sind sie, ich sag's mal gelinde, total von den Socken. Okay, also Jesus hat gesagt, bemüht euch nicht um Brot, bemüht euch nach dem, schreckt euch aus nach dem, worum es wirklich geht und ich kann euch das geben, denn ich komme von Gott. Und dann sagen die Menschen, ich muss jetzt immer hier reingucken, dann sagen sie, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das ist so typisch Mensch. Ich schreibe das jetzt mal hier rein, ja, könnt ihr da hinten nicht lesen. Ich schreibe einfach nur T-U-N für tun, ja. Also, wenn diese Menschen damals, wenn die das Gott, das Wörtchen Gott hörten offensichtlich, das hat er ja vorher gesagt, ich komme von Gott, ne, dann denken sie sofort in diesen Kategorien. Okay, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, um seinen Willen zu erfüllen, damit er uns seinerseits gibt, was wir brauchen? Jesus antwortet darauf, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Also ich schreibe mal hier rein, Jesus an, Punkt. Jesus anerkennen, ja? Und das ist eigentlich schon der Kern, um den das ganze restliche Gespräch sich dreht. Er ist damit schon beim Punkt. Den Punkt, hey, wenn du nach mehr suchst, dann musst du mich als Sohn Gottes anerkennen und mir glauben. Und diesen Punkt nennen die Theologen übrigens Absolutheitsanspruch Jesu. Absolutheitsanspruch Jesu. Darüber werden wir gleich nochmal kurz nachdenken. Aber ich will erstmal das Gespräch weiterzeichnen. Jetzt wieder die Menschen. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen das Brot vom Himmel zu essen. Also, was wollen sie? Beweise. Und sie haben schon einen Vorschlag, Manna. Also, Jesus, wenn du sagst, dass es eigentlich nur darum geht, an dich zu glauben, okay, dann liefer uns einen Beweis, dass du das wert bist. Und bitte was Unmissverständliches, etwas, was uns hilft, dir zu glauben. Und dann haben sie diese Idee mit dem Manna in der Wüste, also das Volk Israel damals, was da so eine Monate, jahrelange Odyssee durch die Wüste erlebte, ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen, und die von Gott irgendwie durch übernatürliche Weise durch so eine Art brotartige Masse, die aus dem Himmel fiel, versorgt wurden. Manna. Wie immer man sich das vorstellen muss, was das ist. Also gestern das mit dem Brot war ja nicht schlecht. Aber wir würden dir wirklich glauben, wenn da sowas Nachhaltiges, Wundermäßiges passieren würde. Ja, mit Brot aus dem Himmel. Das hat Mose bestätigt. Deswegen hat man ihm geglaubt. Er gab den Leuten damals Nahrung, die wirklich satt macht. Tu dasselbe, Jesus. Jesus erwidert darauf wieder, Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, was vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Ich schreibe jetzt mal hier rein, wieder in Blau für Jesus, wahres Brot. Und spätestens jetzt ahnt ihr, Jesus redet nicht von Brot, sondern von sich, ne? Und sie reden immer noch von Brot. Von irgendwie jedenfalls etwas Vordergründigen, was uns hilft. So. Ihr wollt Himmelsbrot? Das ist nicht Manna, sondern das ist das Brot, was euch Leben geben würde. Wird's wieder sie? Ihr könnt schon ahnen, was sie sagen. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Also, gib. Ja, also wenn du sowas hast, was Leben gibt, was man immer haben kann, gib's her. So. Genau das wollen sie ja. Ein Wunder, was ein bisschen größer ist, als das, was gestern war. Und das Ding dreht sich im Kreis, im Prinzip. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen aushalten, dass ich so stückchensweise vorwärts gehe. Vers 35, ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Bin ich überhaupt schon bei Jesus? Ja. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Also, ich schreibe nur das kleine Wörtchen ich. Im Grunde sagt er wieder dasselbe wie hier. Ihr müsst mich anerkennen. Dann habt ihr Brot, was Leben gibt. Dann werdet ihr nie mehr Durst haben. Ich bin's, Leute. Ich rede von mir. glaubt an mich. Und dann, jetzt kommen nicht die Leute, die was sagen, sondern jetzt sagt er, was die Leute denken. Aber ich schreibe es deswegen trotzdem in grün für die Menschen auf. Er redet nämlich gleich weiter und sagt, aber ich habe es euch bereits gesagt. Also er merkt auch, dass wir im Kreis reden hier. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, glaubt ihr mir nicht. Alle, die meinen, nein, das reicht, also Zweifel. Ja, ihr glaubt es sowieso nicht. Vorher haben sie gesagt, Beweise. Und er sagt schon, ihr wollt Beweise. Ihr habt es gesehen gestern, aber ihr glaubt mir nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich bin, hier, dass ich nicht durcheinander komme. Ja, ich lese noch die nächsten zwei Verse und dann bin ich übrigens Schluss mit dieser Zeichnung da. Jesus sagt dann weiter, also ihr glaubt mir nicht, aber die, ich muss ins Licht kommen, aber die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemanden von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr sollen sie alle am letzten Tag zum Leben erweckt werden. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Jesus sagt im Prinzip, er redet von seiner wahren Mission. Ja? Schau mal groß, Mission. Und das ist, Leben zu bringen. Also es geht nicht um Brot herstellen, sondern um eine ganz andere Mission. Und jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen gesehen, wie das Gespräch hier im Kreis geht. Und ich werde gleich noch weiterlesen, ohne es aufzumalen. Und das wird sich immer weiter in diesem Kreis drehen. Also seine wahre Mission. Ich komme von Gott, um euch etwas zu bringen, was mehr ist als Brot. Ewiges Leben. Merkt ihr, wie hier zwei Welten aufeinandertreffen? Ne? Der Mensch ist interessiert. Und jetzt sollten wir nicht an die Leute damals denken, sondern an uns heute. Wir sind interessiert an dem, was unser Leben besser macht. Angenehmer, lebenswerter, spannender, vielleicht aufregender, spiritueller. Und die Metapher dafür, für das ist in diesem Text jetzt das Brot. Ja, wir sind interessiert an Brot, was unser Leben besser macht. Brot ist für uns heute nicht mehr eine Metapher für irgendwie erfülltes Leben. Ne? Wir müssen vielleicht eine andere für uns suchen. Aber damals Brot. Der Mensch, ich und du, wir sind interessiert an einer Kraft, die uns hilft. Praktisch. Und gleichzeitig melden wir starke Zweifel an, dass diese Kraft überhaupt von Jesus kommen kann. Aber gut. Irgendwas Besonderes ist an diesem Mann dran. Aber da muss schon noch ein bisschen mehr kommen als das, was wir bis jetzt gesehen haben. So ticken wir Menschen irgendwie. Und Jesus kommt von der anderen Seite und er redet nicht von einer Kraft, die das Leben besser macht. Er redet vom Leben selbst. Er redet von nicht von etwas, was er dir geben will, sondern er redet eigentlich, oder andersrum, er redet nicht von etwas, was er dir geben will, sondern er redet eigentlich von sich, den er dir geben will. Ich bin das Brot. So, und jetzt lese ich den Abschnitt im Zusammenhang zu Ende. Und ist nochmal ein bisschen Text, aber gehe ich nicht mehr ausführlich drauf ein, aber ihr werdet wieder dieses Kreisen bemerken. Und dann kommt das Ganze nämlich zu einem gewissen Höhepunkt, einem krassen. Jetzt haben die Leute nämlich langsam verstanden. Die Zuhörenden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter, es ist doch Jesus, der Sohn von Josef. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel? Wer letztes Mal da war, das ist wieder diese, wie habe ich das genannt, diesen Jens Heinze aus Kleinrinderfeld. Ja, also diese Sache, die anderen verstehen jetzt nichts, aber ein Menschen, den man kennt, der sich plötzlich sagt, hey, ich bin euer Leben. Sie finden das ein bisschen ärgerlich. Jesus sagte zu ihnen, was murrt ihr? Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. Haben wir auch schon mal gehört, ne? In den Schriften der Propheten heißt es, alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hätte. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Amen, ich versichere euch, wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen als Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Jetzt kommt was Neues. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Das löste unter den Zuhörern einen heftigen Streit aus. Wie kann dieser Mensch uns sein Leib, sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus sagte zu ihnen, Amen, ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mit mich isst, steht hier, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Dies sagte Jesus in der Synagoge von Kapharnaum. So lehrte er dort die Menschen. Als sie das hörten, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, sie sagten nicht, wow, dann will ich das auch. Viele sagten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Im Grunde ist der Punkt, um den sich hier alles dreht, der, der auf der nächsten Folie steht, kannst du mal eins weiterklicken, dass Jesus sagt, hey, Leben ist mich aufnehmen. Also hier steht sogar mich essen. Fiel mir irgendwie schwer, das da oben hinzuschreiben. Mich aufnehmen. Ein Gott, der uns satt macht, so äußerlich, Brot gibt, das Leben verbessert. So ein Gott finden wir gut. Und dann ist es auch relativ egal, was für ein Gott das ist. Diesen Gott, wenn man ihn im Christentum finden kann, okay, dann suche ich ihn da. Vielleicht ist es auch im Buddhismus zu finden, dann suche ich ihn da. Wenn es aber mir hilft, mein Leben best, dann super. Aber ein Gott, der mir sagt, nimm mich in dein Leben auf, kompromisslos, das mögen wir schon weniger. Und ein Gott, das ist dieser Absolutheitsanspruch, ich und sonst niemand, das mögen wir schon weniger. Und ein Gott, der etwas so Durchgeschossenes sagt wie, iss mich, den lässt du lieber mit dir alleine. Vor allen Dingen, wenn noch ein Mensch vor dir steht, der das da sagt. Was Jesus hier sagt, und zwar, wir sollten es wieder versuchen, was er nicht nur den Leuten damals sagt, sondern was er uns heute sagt, was er dir sagt, es ist extrem anmaßend. Extrem anmaßend. Und man kann es sich, wie sie sagen, wirklich beinahe nicht anhören. Man kann es sich nicht anhören, ohne entweder wegzugehen von diesem Spinner oder in irgendeiner Form berührt zu sein, auf einer Ebene, die nicht so sehr mit dem Verstand zu tun hat, sondern mit irgendwie was anderem in uns, berührt zu sein vom Sohn Gottes. Das zu hören, das stellt dich vor eine Entscheidung, entweder zu gehen oder zu bleiben. Jesus sagt, die Verbindung eines Menschen mit mir, die totale Verbindung, wie mich essen, das ist Leben. Das bringt Leben. Und nicht alle wollten das, die wenigsten damals wollten das. Und dann sagt er, die zu mir kommen, die werden ewig leben. Die bleiben, das sind eigentlich die, sagt er, die der Vater mir gibt. Das sind eigentlich die, die irgendwie ein Ohr für Gott haben, die ein Ohr für Gott haben und deswegen zu mir kommen. Deswegen spüren, dass hier was dran ist. Die anderen werden gehen. Und sie sind gegangen. Und man hat hier nicht nur den Eindruck, dass es Leute sind, die da rumstanden, die gegangen sind, sondern viele, die sich Jesus angeschlossen hatten. Die das mit der Hochzeit zu Kana cool fanden und dann mitgegangen sind und so, ne? Und das ist ja ein bisschen später passiert hier. Gehen wieder. Also, als er sagt, das Brot, von dem ich hier dauernd rede, das ist mein Leib praktisch, ja? Das ist mein Körper und die Leute da ein bisschen angewidert reagieren. Da habe ich fast den Eindruck, Jesus sei fast überrascht von seinem eigenen Gedanken. Von seinem eigenen krassen Gedanken. Und wie er auf die Leute wirkt. Und dass er es dann bewusst noch ein bisschen kannibalistischer ausdrückt. Ne? Das ist ja, mein Fleisch müsst ihr essen. Nicht nur mein Körper ist das Brot, quasi, sondern mein Fleisch müsst ihr, hier steht sogar ein Grundtest, kauen. Mein Blut müsst ihr trinken. Von mir werdet ihr satt. Ja, genau so ist es. Das ist der Punkt. Jetzt sind wir da, wo das kreisende Ding hin sollte. Okay, ich habe hier vorne Brot und Wein. Ne? Das, was Jesus da sagt, Johannes hat das ja Jahrzehnte später aufgeschrieben. Und als er das aufgeschrieben hat, Johannes, da wusste er, wovon Jesus geredet hat in dieser merkwürdigen Rede hier. Da dachte er an eine letzte Mahlzeit, Jesus mit seiner Jünger, wo Jesus so ein Brot nimmt und es durchbricht am Ende und es rumgibt und sagt, hey, ess davon, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und er dachte an Jesus, der so ein Kelch, der da immer bei diesem jüdischen Passafest immer da stand, denn die feierten das Passafest, der immer da stand, der nie einer anrührte, der einen symbolischen Charakter hat. Und Jesus nimmt plötzlich diesen Becher, gibt ihn rum und sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das ich für euch vergieße. Und in diesem Blut schließt Gott einen neuen Bund mit euch. Und ich stelle mir vor, als Johannes diese Worte geschrieben hat, hat er daran gedacht, wie Jesus es mehrmals angekündigt hat, dass er tatsächlich seinen Leib aufgeben wird. Dass er tatsächlich eines grausamen Todes sterben wird. Und dass er betont hat, aber das muss passieren. Und darin wird euer Leben liegen. Und als Johannes das hier aufgeschrieben hat, da dachte er an diesen grausamen Nachmittag, wo das wirklich passierte, dass man den Leib Jesu zerstörte, grausam. Und das Blut runtertroff, ne? Also so, ja, fass jetzt nicht da rein. Runtertropfte. Die Menschen, die heute, ich denke, ihr habt das die ganze Zeit schon gesehen, das sieht aus wie das Abendmahl, ne? Die Menschen, die heute Abendmahl feiern, die erinnern sich genau daran, dass Jesus das gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und daran, dass Jesus gestorben ist und gesagt hat, das ist euer Leben, dass ich sterbe. Wenn ihr aus dem katholischen Background kommt, die Messe. Da nennt man es die Messe, nicht das Abendmahl. Wir Menschen drehen das oft nur um mit dem Abendmahl. Wir nehmen Brot und Wein zu uns, als ob das Mittel wäre, das uns Leben geben kann. Also wir verstehen das fast so, ach so, was Jesus damals über seinen Leib und über das Fleisch von ihm essen und so, was er da alles gesagt hat, das war nur ein Bild fürs Abendmahl. Und wenn wir jetzt regelmäßig so ein bisschen was davon nehmen, dann ist alles okay. Dann hat man das Leben. Wenn das so ist, ist es ja einfach, das kann ich machen. Im Prinzip ist es genau umgekehrt. Im Prinzip ist es nicht so, dass die krassen Worte Jesu nur ein Bild fürs Abendmahl waren, sondern das Abendmahl ist eigentlich nicht nur ein Bild, aber das Abendmahl steht für das, was Jesus damals an krassen Worten gesagt hatte, was Jesus damals Krasses getan hat. Ja, also nicht seine Worte sind ein Bild fürs Abendmahl, sondern das Abendmahl verbildlicht, verdeutlicht, was Jesus getan hat. Und wer heute Brot und Wein im Abendmahl zu sich nimmt, der sagt im Grunde, genau das will ich. Ich will Jesus total aufnehmen. Ich nehme ihn auf, so wie ich jetzt Brot und Wein esse. Mein Leben soll sich mit seinem verbinden. Denkt mal dran, wenn ihr irgendwann mal in einem Gottesdienst seid und vielleicht einfach so unüberlegt das Abendmahl zu euch nehmt, was ihr da eigentlich gerade tut. Jesus meinte das nämlich ernst. Ich werde wirklich mein Leben aufgeben. Ihr werdet wirklich meinen Leib brauchen und mein Blut. So, wir werden uns um das Sterben Jesu, darüber müsste man nämlich jetzt eigentlich reden. Aber darüber werden wir in der vorletzten Predigt dieser Reihe reden. Deswegen werde ich das jetzt nicht tun. Da werden wir uns das hin anschauen. Das Ende seines Lebens, was irgendwie auch der Anfang seines Lebens war. Jesus hat den Leuten, also wir werden uns das anschauen, warum ist das überhaupt so? Warum kann das sein, dass in so einer grausamen Hinrichtung Leben liegen soll. Jesus hat den Leuten das nämlich hier nicht erklärt. Und deswegen erkläre ich es jetzt auch nicht. Die Message heute ist einfach nur, ich bin das Brot, du musst mich total aufnehmen, dich total mit mir verbinden, das ist das Leben. Das reicht für heute zu wissen. Also nicht das, was Gott in dein Leben reingibt, ist das Wichtige. Das, was du dir erwartest, vielleicht, dass du neue Freude kriegst, weil vielleicht mit Gott irgendwie Ängste von dir zurückgehen oder dass du einen Sinn bekommst, weil Jesus dir vielleicht einen Arbeitsplatz schenkt oder dass du gesund bleibst oder wirst oder was auch immer. Nicht das ist das Wichtige, nicht das ist das Leben, denn das ist alles zerstörbar. Auch bei jemand, der unter einem offenen Himmel lebt, so habe ich das letzte Mal gesagt, Jesus hat das an den Jungen, hey, ihr lebt unter einem offenen Himmel. Das ist alles zerstörbar. In unserer Familie reißen gerade die Bänder. Kreuzband bei meiner Frau und ich habe eventuell hier oben ein Band gerissen, aber zwei Ärzte hier gerade haben gesagt, das ist nur angerissen, glauben Sie. Das macht mir schon wieder so eine Hoffnung. Es ist eigentlich total Ist ja nicht so schlimm, ein Band, was reißt. Kann man wieder nähen und ist ein bisschen unangenehm und so, aber wird wieder. Ist nicht so schlimm wie eine andere Diagnose oder so. Aber irgendwie dachte ich, hey, es ist schon komisch, du fährst ein bisschen Ski und dein Körper löst sich in seine Bestandteile auf. Wie werde ich alt? Wie schnell das jedenfalls geht? Du fährst nur mal ein bisschen, traust dir ein bisschen zu viel zu und schon. Schlimmere Dinge passieren, Beziehungen zerreißen. Und davor bewahrt uns der Glaube an Gott nicht. Als ob dann alles läuft. Da können Beziehungen genauso in die Krise kommen und dann ist es unsere Verantwortung, daran zu arbeiten. Pläne gehen kaputt. Gestern haben wir so ein bisschen rumgesponnen und gedacht, hey, wäre das nicht mal noch cool? Irgendwie würden wir in unserem Leben nochmal was ganz anderes machen, so mit einer ganz anderen, in einem ganz anderen Land leben, mit was ganz anderem Geld verdienen. Keine Angst, also das war nur Spinnerei. Haben wir relativ schnell gemerkt, weil wir dachten, hey, eigentlich sind wir zu alt. Und eigentlich, naja, ich meine das jetzt so, wir haben Kinder, würden wir die da rausreißen? Nein. Wir haben irgendwie so ein Haus, müssen wir da abbezahlen. Wir sind eigentlich gebunden. Und bis wir wieder frei sind, werden wir da noch die jungen, abenteuerlustigen Leute sein, die irgendwo in einem anderen Land eine Ranch aufbauen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn ihr Pläne habt, habt ihr vielleicht erlebt, wie Pläne kaputt gehen. Also Dinge gehen kaputt und darin liegt nicht das Leben. Das Leben muss auf einer anderen Ebene liegen. Ich habe mir überlegt, hey, auf welcher Ebene liegt wirkliches Leben, was nicht abhängig ist von diesen äußeren Dingen, die gelingen oder nicht. Das Leben ist für mich, wenn deine Seele ein Zuhause hat, das dir nichts und niemand nehmen kann, egal was passiert. Wenn deine Seele ein Zuhause hat. Ich glaube, von so einer Art Leben redet Jesus. Und ich will euch jetzt zum Schluss einfach noch ein kurzes Beispiel sagen von jemandem, wo ich das sehe. Wo jemand unter einem geöffneten Himmel lebt und wo er eine Art von Leben gefunden hat, die unabhängig ist von seinem äußeren Ergehen. Vor ein paar Wochen starb plötzlich die 37-jährige Frau eines Pastorenkollegen von mir. Ich kenne ihn gar nicht persönlich. Sie hatten 4 Kinder und die Beerdigung war völlig anders, als was man sonst von Beerdigungen kennt. Er sagt, es war keine Trauerfeier, es war eine Abschiedsfeier. Und die Kinder hatten den Sarg bunt bemalt. Ich habe ein Bild von diesem Sarg gesehen, der sieht aus wie ein Kindergartenwand oder Fenster. Und sie haben während dieser Beerdigung einen Luftballonstart gemacht. Sie wollten, dass die Leute am Grab nicht nach unten gucken, sondern in den Himmel schauen und Abschied nehmen. Und ich lese mal vor, was er schreibt. Eine Woche später. Vorhin war ich am Grab, habe das Kreuz aufgestellt. Ist euch aufgefallen, dass gestern seit Andreas Tod der einzige Tag war, an dem nicht die Sonne geschienen hat? Auf dem Weg dorthin dachte ich nochmal über die Ballons nach, die in den Bäumen hängen geblieben sind. Der Mann vom Beerdigungsinstitut war ja nicht so glücklich mit dem Ballonstart. Eben wegen der Gefahr, dass welche in den Bäumen hängen bleiben. Dies war dann das gestern auch das Einzige, was mir etwas Sorge machte, wie das wohl ausgeht. Heute Morgen sagte ein Freund zu mir, dass er es sehr gut fand, dass nicht alle Ballons weggeflogen sind, weil das sehr zu dem passt, dass einigen von uns noch nicht gelingt, den Blick nach oben zu richten oder ganz loszulassen. Die Ballons, die gestern noch in den Bäumen hingen, sind heute schon weg. So braucht eben manches seine Zeit. Einem Impuls folgend habe ich die ganzen Ballons, die noch in den Bäumen hängen, gezählt. Es waren 37. Mir fehlten und fehlen immer noch die Worte. Als ich zum Grab kam, standen 3 ältere Leute davor. Ich hörte noch, wie einer sagte, hier ist es. Ich kam dazu und eine Frau fragte mich, haben hier Kinder Luftballons fliegen lassen? Ja, auch Kinder. Haben Sie die Frau gekannt? Ja, sagte ich, es war meine. Mein Mann sagte mir gestern, er müsse mir mal eine ganz besondere Todesanzeige aus der Zeitung vorlesen. Da dachten wir, das müssen wir uns mal anschauen. Hatte die Frau viel mit Kindern zu tun? Eigentlich nicht, sagte ich. Wir haben selber 4. Wir haben uns gedacht, dass diese Frau muss eine besondere Stellung in der Gemeinde gehabt haben. Darauf ich, das stimmt, wenn auch nicht offiziell. Gehören Sie zu einer besonderen Glaubensrichtung? Wir sind Christen. Also eher menschlich? Darauf ich, nein, christlich. Das muss ja eine ganz besondere Frau gewesen sein. Kurz darauf kommt ein älteres Ehepaar vorbei, die in ca. 80 Metern Entfernung stehen bleiben. Sie riefen herüber, was war denn hier los? Und zeigten auf die Ballons in den Bäumen. Ein Luftballonstart. Ist da ein Kind gestorben? Nein, eine Mutter. Ist das eine Sitte oder ein Brauch? Sie meinten die Ballons. Nein. Leiser, in Klammern leiser, noch nicht. Darauf rief die Frau herüber und winkte dabei. Mein Beileid. Kurze Pause und drehte sich zu ihrem Mann mit einer Art kindlichen Freude, das ist ja wie Weihnachten. Also wenn bei Jesus wirklich Leben zu finden ist, dann müsste sich der Tod in etwa so anfühlen. Schmerzhaft, extrem schmerzhaft, aber vermischt mit Weihnachten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Die Band kann nach vorne kommen. Das ist am Ende unseres Gottesdienstes. Ich habe gerade die Grafik hier betrachtet und gedacht, das ist ein Beispiel für gelungene Didaktik. Keiner kann es lesen und wenn man es lesen kann, sagt es eigentlich auch nicht viel aus. Ist vielleicht für die gut, die Predigt auf MP3 hören, die haben dann nichts verpasst. Mein Wunsch ist, dass ihr motiviert seid, das Johannesevangelium zu lesen, habe ich letztes Mal schon gesagt. Und euch mit diesem Jesus zu beschäftigen und selber der Frage nachzugehen, worin liegt das Leben, was er mir da anbietet? Lest es mal durch und macht euch euer eigenes Bild. Ich spreche noch ganz kurz einen Abschlusssegen. Wir können dazu aufstehen, ja. Vater im Himmel, danke für das Geschenk deines Sohnes. Hilf uns zu sehen, was er für uns sein will und sein kann. Jesus Christus, danke, dass du Brot des Lebens bist. Ich bete darum, dass du uns hilfst, was das ganz praktisch heißt, dich aufzunehmen und unser Leben mit deinem zu verbinden. Wir beten, dass wir erleben können, dass es ein Leben gibt, was du uns schenkst und was wir aus uns heraus nicht selber finden können. Segne uns in diesem Sinne in der nächsten Woche. Amen. Bitte wieder hinsetzen und die Eltern zuerst rauslassen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.